Hi, herzlich willkommen im tubalernen.de Podcast. Ich bin Raimund, dein Online-Tuba-Lehrer, und heute darf ich dir Episode 2 Shopping-Tour präsentieren. Ja, heute habe ich wieder zwei Themen für dich und die Episode heißt Shopping-Tour, weil ich am vergangenen Montag auf Shopping-Tour war. Und zwar war ich bei FMB in Gütersloh und habe mir dort Tuba-Dämpfer angeguckt und gekauft. Und genau das sind auch die Themen. Zum einen werde ich erstmal über verschiedene Dämpfer sprechen, was es da überhaupt gibt für Tuba und welchen ich mir letztlich gekauft habe. Und das zweite Thema wird eben der Fachmarkt für Blasinstrumente FMB in Gütersloh sein. Und da darf ich dir dann auch noch ein Interview präsentieren, das ich vergangenes Jahr mit dem Geschäftsführer Frank Schröder geführt habe. Also viel Spaß mit der zweiten Episode Shopping Tour. Ja, das erste Thema Tuba-Dämpfer. Wie gesagt, am vergangenen Montag war ich in Gütersloh und bin zur FMB gefahren und habe mir einen Dämpfer gekauft. Und zwar aus dem Grund, weil ich jetzt hier in Hannover eine sehr hellhörige Wohnung habe. Und ich würde aber gerne auch zu Hause ein bisschen üben. Dann habe ich mir gedacht, ein Übedämpfer wäre doch vielleicht das Mittel der Wahl. Und dann habe ich mir zuerst im Netz angeguckt, was es da gibt und bin dann zuerst auf den Yamaha Silent Brass gestoßen, den eben viele Blechbläser benutzen, um zu Hause zu üben. Aus dem Grund, weil dieser Dämpfer etwas ganz Besonderes hat, an den ist nämlich ein Audiosystem angeschlossen. Und wenn man da die Kopfhörer eben dran anschließt, dann klingt das ganz genauso, als würde man ohne Dämpfer üben. Und dann hat er eben noch zusätzlich eine Funktion. Wenn man die einstellt, dann klingt es so, als würde man in einer großen Halle spielen. Das heißt, man hat da richtig schönen Hall auf den Ohren und man kommt sich wirklich vor, als wäre man in einem großen Konzertsaal und würde da spielen. Und ja, es gibt natürlich dann auch noch andere Übedämpfer, die es einfach nur leise machen. Und mit diesem Wissen bin ich dann nach Gütersloh gefahren und habe verschiedene Übedämpfer ausprobiert. Welchen ich ausgesucht habe, erzähle ich dir gleich, aber erstmal will ich dir noch sagen, was es außer diesen Übedämpfern eben noch für Dämpfer gibt. Also die Übedämpfer sind wie gesagt einfach nur dafür da, die Tuba auf Zimmerlautstärke zu reduzieren im Klang, so dass man eben zu Hause üben kann, ohne die Nachbarn zu stören. Und bei denen ist es eben so, dass man einen ziemlich starken Anblaswiderstand dann hat. Das ist der Nachteil daran. Das heißt, es ist vom Gefühl her leider nicht ganz so, als würde man normal üben. Trotzdem fürs Zuhause üben ist das eine gute Sache. Und dann gibt's noch andere Sorten von Dämpfern. Und zwar gibt's noch den klassischen Straight. Das ist ein relativ gerader Dämpfer eben, aber den gibt's auch in verschiedenen Formen. Und ja, der ist dafür da, den Ton zum einen ein wenig leiser zu machen und zum anderen den Ton ein bisschen zu verändern. Der Ton wird durch den Straight ein bisschen schlanker und gerade so die tiefen Frequenzen bekommen einfach weniger Gewicht in der ganzen Obertonzusammensetzung. Und dann gibt es sogar auch noch Cup-Dämpfer für Tuba. Und die Cup-Dämpfer dämpfen einfach noch ein bisschen mehr als die Straight-Dämpfer, das heißt, die nehmen noch ein bisschen mehr vom Klang weg und der Klang wird dann noch ein bisschen näselnder, das heißt, wir haben dann so einen wirklich sehr, sehr engen Klang mit dem Cup-Dämpfer. Ja, wofür braucht man diese Dämpfer überhaupt? In der Regel eigentlich nur für Kammermusik zum Beispiel, kleine Ensemblewerke, da kann es manchmal ganz gut sein, gerade wenn die Tuba dann eben ein bisschen leiser und schlanker sein soll. Dann für sowas wie Wohnzimmerkonzerte, also ja, falls du mal zu Hause was deiner Familie vorspielen willst, ist es dann ganz schön, wenn du einen Dämpfer in deinem Instrument hast, damit es eben im Wohnzimmer nicht so ohrenbetäubend laut wird. Und dann gibt es eben noch neue Musik, also ich sag mal so Musik ja aus der Nachkriegszeit. Seitdem gibt es halt ernste neue Musik auch für Tuba. Und Ja, da wird eben teilweise auch der Dämpfer erfordert, ja, als Effekt, aber eben teilweise auch einfach als Klangvorstellung, die man eben haben möchte. So, welchen Dämpfer habe ich letzten Endes gekauft? Also, ich bin hingefahren und habe verschiedene Dämpfer ausprobiert. Und ich wollte ja eigentlich einen Übungsdämpfer, um eben zu Hause zu üben. Und da habe ich zuerst den Yamaha Silent Brass ausprobiert. Und ja, der Widerstand ist natürlich stark, also der Widerstand, den der Dämpfer gibt. Das heißt, das Spielen wird um einiges anstrengender. Das Tolle bei dem Silent Brass ist halt wirklich das Klangerlebnis. Und gerade wenn man das eben einschaltet, dass es dann noch hallt, klingt es wirklich gut. Dann habe ich einen Übungsdämpfer von Voigt ausprobiert, und dieser wurde mir empfohlen von dem Berater bei FMB, und ja, der hat eben auch den Ton extrem minimiert, aber ich konnte mich eben nicht über Kopfhörer hören. Genau, und der hat ja die Intonation eben auch so ein bisschen beeinträchtigt. Dann habe ich noch den Übedämpfer von Schlipf ausprobiert. Bei dem Übedämpfer von Schlipf ist der Vorteil, dass der so klein ist, dass er mit ins Gigbag bzw. in den Koffer hineinpasst. Das heißt, er ragt nicht oben aus der Tuba raus. Und somit ist er eigentlich optimal, wenn man zum Beispiel auf Konzertreisen ist und unterwegs üben möchte. Dann kann man den eben im Hotel prima nutzen, um ein paar Töne zu spielen, um sich nochmal warm zu blasen, um schwierige Stellen nochmal durchzugehen. Bei dem habe ich allerdings die Erfahrung gemacht, dass er zum einen den größten Blaswiderstand hatte und zum anderen die größten Einbußen in der Intonation. Und dann habe ich noch einen ausprobiert von Dennis Wick. Und der von Dennis Wick sieht ganz genauso aus wie der Straight-Dämpfer von Dennis Wick. Nur dass er eben diese Kork-Verstärkungen nicht dran hat, die praktisch den Abstand zwischen Dämpfer und Trichter schaffen, und somit die Tuba komplett abdichtet. Und das war der mir vom Ansprechverhalten am besten gefallen hat. Und für den habe ich mich letzten Endes auch entschieden. Genau, ich war quasi dann mal überlegen, ob ich den von Dennis Wick nehme oder den Yamaha Silent Brass. Und zwei Gründe haben dann für Dennis Wick und gegen Yamaha Silent Brass gesprochen. Und zwar ist der Yamaha Silent Brass zum einen sehr, sehr teuer. Also der Yamaha Silent Brass kostet circa 650 Euro. Und der von Dennis Wick kostet nur 220. Die von Voigt und von Schlipf lagen ungefähr in der gleichen Preisklasse. Von Voigt, der kostet ungefähr 240 und von Schlipf 250 Euro. Genau. Und also das war der eine Grund, der Preis, also mehr als die Hälfte günstiger ist eben der Dennis Wick gegenüber dem Yamaha Silent Brass. Und zum anderen ist es so, dass man beim Üben mit einem Übedämpfer dann doch ein ganz, ganz anderes Spielgefühl hat, weil eben der Luftwiderstand so groß ist und dass die Intonation auch ein wenig anders ist. Und um das in meinem Kopf zu trennen, habe ich gedacht, es ist vielleicht schlauer, wenn ich nicht den Klang von der normalen Tuba, wie sie normalerweise klingt, habe, sondern wenn ich eben den Klang habe, wie er eben mit dem Übedämpfer klingt. Dann habe ich praktisch für mich ganz klar getrennt, ich übe entweder mit Übedämpfer oder ich übe frei. Und dann habe ich eben nicht diese komische Verknüpfung von, es klingt wie frei, aber es fühlt sich an wie Übedämpfer. Und dann komme ich eben auch nicht in Verlegenheiten, wenn ich auf der Bühne stehe und es klingt wie Übedämpfer, aber oder es klingt wie Yamaha Silent Brass, aber irgendwie ist dann doch das Spielgefühl ein ganz anderes. Und ja, das war halt der zweite Grund, weswegen ich gesagt habe, okay, dann nehme ich doch lieber den ganz normalen Übedämpfer und brauche eben diese Spielerei mit den Kopfhörern und mit dieser, ja, mit diesem Soundsystem eben nicht. Und ja, dann hatte ich natürlich noch viel Geld übrig, weil, wie gesagt, von 220 zu 560 Euro ist dann doch ein Riesenunterschied. Und dann habe ich mir gedacht, naja, auf lange Sicht, irgendwann braucht man auch mal einen richtigen Dämpfer zum Spielen. Und dann habe ich gedacht, ich probiere halt nochmal verschiedene Straight-Dämpfer aus. Also Cup braucht man wirklich so gut wie nicht beim Tuba-Spielen. Das ist total exotisch, aber so ein Straight-Dämpfer kann man nicht schaden für die Zwecke, die ich eben genannt habe. Also Kammermusik, neue Musik oder man will halt zu Hause mal was spielen. Und auch da habe ich wieder drei verschiedene ausprobiert. Ich fange vielleicht mal mit dem günstigsten an. Und das ist der New Stone Lined. Der kostet circa 150 Euro. Und den habe ich ausprobiert. Bei dem habe ich die Erfahrung gemacht, der macht den Klang einfach nur leiser und verändert ihn so gut wie gar nicht. Und dann habe ich wieder den, achso, der liegt genau bei 150 Euro, habe ich schon gesagt. Dann habe ich wieder den Volk ausprobiert, der liegt bei 230 Euro ungefähr. Und der hat den Klang schon so ein bisschen enger gemacht, verfeinert. Da hatte ich aber mit der Intonation ein bisschen Probleme. Und als letztes habe ich wieder den Dennis Wick ausprobiert und der Dennis Wick war derjenige, womit ich die wenigsten Intonationsprobleme hatte und bei dem mir der Klang am allerbesten gefallen hat. Der Klang wird so ein bisschen enger, so ein bisschen näselnd und die Tuba klingt dann zumindest so in der hohen Lage ein bisschen wie ein Fagott. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil ich denke, wenn man mit Dämpfer spielt, dann möchte man doch auch irgendwie einen deutlichen Unterschied im Klang im Vergleich zu dem normalen Klang. Und ja, das war der Grund, weswegen ich mich wieder für den Dennis Wick entschieden habe. Genau. Und New Stone Lined war der schlechteste Dämpfer aus dem Grund, weil er den Ton eben so gut wie gar nicht verändert hat. Eben hat es einfach nur leiser gemacht. Und außerdem fehlen so ein paar Kleinigkeiten, da haben sich die Macher des Dämpfers nicht so viele Gedanken gemacht. Der ist zum Beispiel unten an der Kante, also an der Spitze des Dämpfers, die man eben zuerst in den Trichter einführt, ist ja nicht gepolstert. Das heißt, man muss höllisch aufpassen, dass man sich beim Einführen des Übedämpfers in den Trichter keine Dellen in den Schallbecher eben reinhaut. Außerdem gab es beim Dennis Wick zum Beispiel noch so zwei Korkteile außen am Körper des Dämpfers, damit man, wenn man den Dämpfer rauszieht und schnell auf den Boden legt, damit man kein metallisches Klackern hört, sondern wenn diese Korkteile sich eben auf den Boden legen, ist das eben ganz, ganz leise und somit lässt er sich im Konzert eben super einsetzen. Genau, also entschieden habe ich mich dann für den Dennis Wick und dann habe ich praktisch für meine beiden Dennis Wick Dämpfer insgesamt nur 460 Euro bezahlt, das heißt, ich lag immer noch 100 Euro unter dem Yamaha Silent Brass, den ich eigentlich am Anfang anvisiert hatte. Ja, und gekauft habe ich das, wie ich schon gesagt habe, bei FMB und damit bin ich jetzt auch schon beim zweiten Thema des heutigen Podcasts. Ich möchte diesen Musikladen einmal vorstellen, weil er für Tubisten eigentlich das Nonplusultra ist. Wenn man eine Tuba kaufen will oder Tuba-Zubehör, dann sollte man auf jeden Fall den Weg nach Gütersloh machen. Naja, es kommt drauf an, wo man wohnt. Wenn man irgendwo in Süddeutschland wohnt, ist es vielleicht schlauer, zu Thomann zu fahren, ist dann vielleicht nicht ganz so weit. Ich war allerdings noch nie bei Thomann. Ich weiß nicht, wie groß da die Auswahl ist, aber ich denke, die haben wahrscheinlich auch viel auf Lager. Aber FMB hat die größte permanente Tuba-Ausstellung in Deutschland, also da stehen etliche Instrumente rum und er ist einfach im ganzen Bereich Blechblasen extrem ausdifferenziert und dementsprechend ist das einfach super dahin zu fahren. Bei mir war es jetzt zum Beispiel so, ich wusste, ich wollte einen Dämpfer haben, ich habe am Montag kurzfristig frei bekommen wegen des Sturms. Da waren die Schulen geschlossen und somit musste ich auch für die Musikschule nicht unterrichten. Da habe ich gedacht, gut, dann nutze ich jetzt die Zeit und kaufe mir einen Dämpfer. Und wenn man dann eben zum Musikalienhändler um die Ecke geht, der eben alles anbietet, vom Klavier über die Gitarre bis hin zur Klarinette und zur Tuba, ist es natürlich nicht so einfach, sich einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verschiedene Dämpfer auszuprobieren, die ich jetzt ausprobiert habe, für Tuba. Das ist halt irgendwie nicht möglich. Bei FMB geht das. Die haben das einfach alles vorrätig. Und das Tolle ist, die haben dann eben auch noch die entsprechende fachliche Beratung. denn der Berater, der mich beraten hat, der hat mich auch letztes Jahr im August auch schon beraten, als ich mir meine F-Tuba gekauft habe. Der ist selbst studierter Tubist, also absoluter Profi, und weiß dann natürlich auch Bescheid, kann einem da super bei der Entscheidung helfen. Und auch der Geschäftsführer Frank Schröder ist eben gelernter Metallblasinstrumentenbauer und eben hobbymäßig auch Tubist. Und von daher ist das natürlich auf der Beratungsebene eine super Sache, wenn man dort irgendwas braucht. Ja, ich schwärme jetzt ein bisschen. Ich werde nicht von FMB gesponsert. Ich sag's einfach nur so. Es ist wirklich hilfreich, dahin zu fahren. Jetzt von Hannover aus, bei mir ging das. Ich war jetzt nur anderthalb Stunden unterwegs dahin. Das letzte Mal bin ich von Fulda aus gefahren, als ich mir die F-Tuba gekauft habe. Da habe ich 3 Stunden gebraucht, aber auch das hat sich gelohnt. Denn ja, von den, ich weiß nicht, also da stehen bestimmt 100 Tuben regelmäßig rum. Wenn man sich da dann eben eine aussucht, dann weiß man auch, dass es die richtige ist. Genau, also die verkaufen, wie gesagt, vor Ort in Gütersloh, aber auch online. Die Seite heißt, glaube ich, fmb-direkt.de, wenn ich mich nicht irre. Und da kann man sich das Sortiment auf jeden Fall auch angucken. Man kann da auch jederzeit anrufen und nachfragen, was die da haben. Und man kann auch Termine machen, wenn man sich zum Beispiel ein Instrument kaufen will. Kann man vorher einen Termin machen, dass man auch beraten wird. Und ja, es ist ein wunderbarer Laden für Tubisten. Und jetzt habe ich noch ein Interview für dich, was ich letztes Jahr im August aufgenommen habe, an dem Tag, als ich meine Tuba gekauft habe. Da war ich zusammen mit Pascal, der zusammen mit mir tubalernen.de macht, war ich eben in Gütersloh, und dann haben wir noch ein Interview mit Frank Schröder, dem Geschäftsführer von FMB, aufgenommen, und er erzählt eben etwas über den Laden, über die Vorzüge des Ladens, aber du erfährst in dem Interview auch Dinge allgemein zur Tuba, zum Beispiel auch zum Bau der Tuba, und dann kommt jetzt das Interview und danach machen wir noch den Bass des Tages. Also viel Spaß mit dem Interview mit Frank Schröder von FMB. Hi, herzlich willkommen auf tubalehren.de. Ich bin Raimund, dein Online-Tuba-Lehrer, und ich stehe heute hier vor einer der größten Tuba-Ausstellungen der Welt zusammen mit Frank Schröder, dem Geschäftsführer von FMB. Hallo, Herr Schröder.
Hallo, grüß Sie.
Ja, das ist, wie gesagt, eine der größten Ausstellungen überhaupt für Tuben.
Ja.
Und Sie haben es mir eben gerade schon verraten, die Tuben sind schon das, was... naja, was die Leute mit FMB am meisten in Verbindung bringen.
Ja, also die Tuba ist sicherlich unser Aushängeschild, weil wir da weltweite Kundschaft haben. Es kommen also Touristen aus aller Welt nach Gütersloh in schöne Ostwestfalen, um Tuben auszuprobieren. Und aber selbstverständlich ist FMB ein Spezialanbieter für Metall- und Holzblasinstrumente überhaupt. Also wir haben eine sehr fundierte Klarinetten- und Saxophonabteilung und sowieso Posaunen, Trompeten. Also alles, was Blasinstrument heißt, ist hier in Hülle und Fülle bevorratet.
Mhm. Wie kam das dazu, dass dieser Handel so groß wurde?
Diese spezialisierte Ausrichtung hat mein Vorgänger und Gründer der Firma, Hans-Jörg Ligenser, so sich erdacht. 1992 hat er die Entscheidung getroffen, ein Spezialgeschäft für Blasinstrumente einzurichten, weil er als Vollsortimentshändler, der davor war mit Gitarren und Tasteninstrumenten und immer nie so richtig in die Sortimentstiefe gehen konnte. Ja, und dann hat er sich gesagt, ich schränke mein Gesamtprogramm ein, aber in diesem Bereich möchte ich eine maximale Produkttiefe erreichen.
Ja. Ja,
und das habe ich halt in den letzten fast 20 Jahren so weitergeführt und noch weiter vertieft und auch vergrößern können.
Und das ist dann auch der Hauptvorteil gegenüber dem klassischen Musikladen um die Ecke?
Ja, auf jeden Fall. Ja, also die Auswahl und natürlich unsere Fachkompetenz. Wir haben einen kleineren Bereich, mit dem wir uns auskennen müssen, ja, haben es da vielleicht auch etwas leichter als ein Vollsortimenter, der sich mit allen Instrumentengruppen auskennen muss können da in allen Details wirklich Rede und Antwort stehen.
Mhm. Sie haben ja auch einen Online-Handel, Online-Versand.
Ja.
Wie läuft das ab? Ist das wie beim wie bei Zalando, beim Schuhe bestellen, dass die Leute sich 10 Trompeten nach Hause bestellen und 9 wieder zurückschicken?
Also bei den Instrumenten ist es nicht so, weil viele natürlich scheuen, dann für 10 Trompeten in Vorkasse zu gehen, sonst wäre das wahrscheinlich auch so. Ähnlich ist es vielleicht bei den Mundstücken so, nur ist es ja auch bei den Mundstücken wirklich so, man muss sie ja ausprobieren und da kommt es halt schon vor, ne? Dass dann halt mehrere bestellt werden und dann alle oder nur bis auf eins wieder zurückkommt. Das ist aber auch nicht schlimm, das ist ja so gewollt.
Ja. Also bei mir war es jetzt heute ja zum Beispiel so, ich bin jetzt hierher gekommen, ich habe mich vorher online ein bisschen schlau gemacht und bin jetzt hierher gekommen, um mir dann schließlich ein Instrument auszusuchen. Machen das die meisten so oder kommen die meisten Instrumente tatsächlich per Post nach Hause?
Also in den meisten Fällen läuft es so wie bei Ihnen heute. Ja, man schaut halt, wo bekomme ich was und wo ist was bevorratet. Ja, und dann findet oftmals noch ein informelles Telefongespräch statt. Vielleicht macht man einen Termin. Ja, und dann gerade für die Anschaffung eines teuren Instruments wie eine Tuba ist man ja auch bereit, einen weiten Weg zu machen. Und dann kann ich auch nur jedem empfehlen, den Weg zu uns zu machen. Sicherlich kann man alle Instrumente, die wir anbieten, auch online kaufen, aber oftmals ist es so, dass wir hier in der Beratung zusammen dann vielleicht sogar noch ein anderes Modell dann raussuchen, was dann optimaler passt.
Genau, das habe ich ja heute auch erlebt. Also es war wirklich eine sehr gute Beratung, die ich hier
erfahren habe. Das freut mich.
Haben Sie auch eine Werkstatt?
Ja, haben wir auch. Ja.
Also da bieten Sie auch alles an, von Maschine erneuern bis über eine komplette Überholung?
Ganz genau, ja. Ja, okay. Das machen wir auch. Also komplette Überholung mit Lackierung. Die Lackiererei haben wir nicht im Haus, das machen wir extern, aber sonst alle Reparaturen, ja.
Okay, Sie spielen auch selbst Tuba?
Ja, ich bin selbst auch Tubist und spiele ein bisschen Euphonium, habe das aber nie beruflich betrieben, ja, ja. Aber die Tuba ist schon seit vielen Jahrzehnten meine Leidenschaft, ja.
Und was gibt es jetzt bei den Tuben, die man jetzt hier so kaufen kann? Es gibt ja große Preisunterschiede.
Ja.
Wie spiegelt sich das in der Qualität wider?
Also man kann nicht immer sagen, dass es, je teurer das Instrument ist, desto besser ist es jetzt für einen persönlich. Mhm. Es gibt da schon zwei Kriterien. Einmal die Verarbeitung an sich und die Haltbarkeit. Da muss man halt schon in unteren Preisklassen aufpassen. Das sind aber oft Instrumente, die wir gar nicht im Programm haben. Ja, also wir werden oft gefragt, Mensch, warum habt ihr keine billigere Tuba oder keine billigere Trompete, billigere Klarinette? Wir sind natürlich immer auf der Suche nach möglichst günstigen Instrumenten, um halt möglichst vielen Leuten einen günstigen Einstieg auch in die Musik zu ermöglichen. Aber auch wenn ein Instrument noch so billig ist, muss es ja funktionieren. Und es muss auch unter vernünftigen Herstellungen, Umständen hergestellt worden sein.
Ja. Arbeitsbedingungen, Umweltbedingungen,
ganz genau,
und so weiter.
Genau, solche Sachen. Ja. Und in unserem Sortiment gibt es natürlich auch eine Qualitätspreisabhängigkeit, gar keine Frage. Was für einen selber dann das richtige Instrument ist und wie für einen selber sich das Preis-Leistungs-Verhältnis darstellt, ja, das kann man am besten in der Beratung und im Ausprobieren dann testen.
Und welche Fabrikate haben Sie, was jetzt besonders die Tuben angeht, alle im Programm? Welche Marken?
Also da haben wir alle führenden Marken soweit im Programm. Das ist Melton, B&S, Miraphon, Adams, Wilson, Petersburg. Für diese Marke haben wir den Vertrieb für mehrere Länder und sind da auch im engen Kontakt mit der Firma, um Modelle voranzutreiben. Wir haben also vor kurzem ein Petersburg Premium auf den Markt gebracht, vor kurzem im letzten Herbst war das. Das ist ein Instrument mit einer deutschen Maschine. Also die Petersburg, die kommt ja ursprünglich aus St. Petersburg und wird mittlerweile in der Ukraine und in Bratislava gefertigt. Und um die mechanische Qualität auf einen ganz anderen Level zu heben, haben wir gesagt, wir lassen die gleiche Maschine nachbauen mit den gleichen Dimensionen, aber in deutscher Fertigungsqualität von der Firma Jürgen Vogt in Magnerkirchen und bauen die in unsere Premium-Modelle ein. Und damit ist diese Tuba dann auch, was die mechanische Verarbeitung und die Performance angeht, mit anderen Premium-Marken auf Augenhöhe.
Und ansonsten sind die um einiges günstiger dann die?
Ja, auf jeden Fall, ja.
Und mit Sanktionen oder so, haben Sie da keine Probleme von wegen Handel mit Russland?
Gut, also erstmal ist es ja in der Ukraine.
Okay.
Ja. Und der Firmensitz, also mit dem wir so zu tun haben, sitzt in Bratislava.
Okay.
Und wie sich das jetzt mit dem Hin und Her von Bratislava in die Ukraine darstellt, habe ich also keinen Einblick. Aber ich glaube nicht, dass es da Probleme gibt, haben wir also zumindest noch nichts gehört.
Okay. Auf was muss man achten, wenn man sich jetzt eine neue Tuba kaufen will? Was ist das Wichtigste?
Ja, dass sie zu einem passt. Also es ist ja so, eine Tuba ist ja auch oft eine Anschaffung eines Musikvereins.
Ja.
Ja?
Ja.
Da will der Dirigent die Tuba, die am schönsten klingt. Ja? Ja. Der Tubist will eine, die ganz leicht losgeht und die auch ganz leicht ist vom Gewicht her. Der Kassierer möchte eine, die nichts kostet. Ja? Und die drei muss man irgendwie zusammenbringen.
Ja.
Und da machen wir auch gerne Termine in den Musikvereinen. Ja? Also es kommt nicht selten vor, dass wir auch mit einer Auswahl an Tuben in die Proben fahren. Ja? Meistens als zweiten Punkt. Als erstes kommt der Tubist hier hin und hat so eine Auswahl an Favoriten. Ja, der eine ist preislich im Limit, der andere lässt sich schöner spielen, wie auch immer.
Ja, ja.
Und dann fahren wir hin und gucken wirklich, was passt zum Tubisten und was passt zum Orchester. Weil nur wenn die Tuba zum Tubisten passt, wenn er den Tubisten unterstützt in dem, wo er Unterstützung braucht, dann hat er eine maximale Klangausbeute und kann auch ein Ensemble oder ein Orchester maximal tragen.
Mhm. Ach genau, Tuben für Anfänger und Fortgeschrittene oder für Profis. Was gibt es da für Unterschiede?
Ja, also eine Tuba für einen Anfänger und für einen Hobby-Tubisten, da ist sicherlich ein Kriterium, dass sie zentriert ist und keinen allzu hohen Widerstand hat.
Mhm.
Dass eine angenehme Luftführung da ist. Mhm. Dass auch gerade, wenn ich mich in der Kontralage bewege, dass sie nicht sofort die ganze Luft aus den Lungen saugt, sondern mir die Chance gibt, den Ton zu halten. Ja, wenn ich in den professionellen Bereich reingehe, da ist der Spielkomfort nicht das erste Kriterium, sondern eher die Klangvorstellung des Orchesters oder des Tubisten, der dann oft auch bereit ist, mehr Anstrengung und Arbeit in sein Spiel einzubringen, um das zu erreichen, was er sich vorstellt. Ja, das ist so ähnlich wie vielleicht mit einem Sportwagen, ja, mit einem Formel-1-Rennwagen würde ich jetzt auch nicht einkaufen fahren, ja, das ist unbequem. Ja, Und das sind die Kriterien. Deshalb ist ja auch die persönliche Beratung ist ja so wichtig, weil wir sprachen anfangs über den Preis, ja, Preis-Qualität. Also es kann eine Tuba für zwischen 5.000 und 7.000 Euro für einen Hobby-Tubisten viel, viel besser sein als eine Tuba für 20.000 Euro.
Ja.
Und das kriegt er hier auch ganz ehrlich gesagt.
Ja. Und das ist auch so die Preisspanne, die man hier für Tuben bezahlen kann, irgendwas zwischen 5.000 und 20.000 Euro.
Ja, oder zwischen 2.500 und 20, ja.
Genau. Okay.
Mhm.
Wie kamen Sie zu dem Instrument Tuba?
Ja, also ich habe erst Trompete gespielt habe mich dann immer tiefer orientiert. Habe dann mal zwischendurch mal ein, zwei Jahre Posaune auch mitgespielt, das gefiel mir ganz gut. Und dann Euphonium. In meiner Zeit bei der Firma Wenzel Meine, da habe ich also den Beruf des Metallbassinstrumentenbauers und Schlagzeugmachers gelernt.
Mhm.
Da bin ich dann ganz auf die Tuba gekommen und seitdem sind die Tuba und ich untrennbar.
Das heißt, Sie können auch selbst Tuben herstellen?
Ich habe das gemacht und könnte es auch noch, ja.
Dann sind Sie ja wirklich ein Fachmann für Qualität und für die Fertigung von der Tuba.
Ja.
Genau. Was wird baulich verändert und was ist der Unterschied zwischen einem Anfänger und einem Profi-Instrument? Also, dass es jetzt zum Beispiel schwerer anspricht oder dass sich der Klangcharakter verändert.
Also ist es eigentlich nie immer nur ein Bauteil. Ich kann Ihnen jetzt also nicht sagen, also grundsätzlich, wenn Sie das und das machen an der Tuba, egal an welcher, dann passiert das und das. Es ist immer das Gesamtkonzept. Sicher gibt es grundsätzliche Wirkung, wenn ich einen Mundrohr größer mache oder ein Schallstück kleiner mache, aber wenn ich ein Instrument verändern möchte in eine bestimmte Richtung, sei es, ich möchte die Ansprache optimieren, dass es leichter geht, Intonation verändern, dann ist es immer wirklich das Gesamte, was man im Auge halten muss, weil wenn ich als Instrumentenbauer, als Metallbass-Instrumentenbauer einen Bereich verändere und verbessere, kann es sein, dass ich zwei andere Bereiche verschlechter. Ja, und deshalb muss ich immer alles im Blick haben. Es gibt sicherlich bei den F-Tuben einen Trend, der sich durchgesetzt hat, dass man zum Beispiel das fünfte und sechste Ventil häufig nachsetzt. Also das fünfte und sechste, auch bei ihrer Selected Edition, die funktioniert in der traditionellen Bauweise sehr, sehr gut. Ja. Da sitzt das fünfte und sechste Ventil vor dem ersten Ventil. Ja. Und bei den Tuben der noch neueren Generation, wie zum Beispiel die Merafon Electra oder die Melton Tradition, Melton 4450 oder das Brandstätter Modell auch von Melton, da sind diese Ventile nachgesetzt, um den Bereich um das B und ein C und auch bis zum großen F freier zu machen. Ja, also sie haben also keine Klangbrüche mehr. Ja. Das, wo man mit einigen alten, älteren Modellen halt einfach, damit muss man leben. Als Tubist, als F-Tubist musste man einfach damit arbeiten. Ja, diese schwächeren Grundresonanzen dieser Töne halt auszuarbeiten. Und das braucht es eigentlich bei den modernen Tuben dann nicht mehr. Also das ist so eine Geschichte, die sich dann wirklich auch durchgesetzt hat. Ja.
Wie kommt das, dass sich das durchgesetzt hat, dass wir jetzt an der F-Tuba zum Beispiel den langen Halbton und den langen Ganzton haben, weil es gibt ja auch alte Modelle, die mit einem Quintventil arbeiten. Oder dann gibt es diese Wiener Bauweise mit 6 Ventilen, also 3 links und 3 rechts. Wie kam das, dass sich das durchgesetzt hat?
Ja, das sind also Trends und Traditionen, wobei zumindest ich jetzt gar nicht so sagen vermag, was jetzt letztens der Auslöser war, dass sich die heutige Ventilanordnung durchgesetzt hat. Das Quintventil ist schon ganz lange immer wieder in F-Tuben eingebaut worden. Also ich weiß es aus meiner Zeit als Instrumentenbauer meiner Zeit bei der Firma Wenzel Meinl so, dass also damals der Professor Walter Hilgers, der auch allen bekannt ist, der hatte grundsätzlich Quintventile an seinen F-Tuben, seine Studenten genauso, und viele seiner Studenten, die heute selber Lehraufträge haben, haben häufig noch die Quintventile. So ist es immer so eine Tradition, auch eine Gewohnheit, die solche Systeme dann am Leben hält. Ne?
Jetzt ist mir aufgefallen, dass ich in den letzten Jahren, gerade was Intonation angeht, an den Tuben, also an allen Tuben, extrem viel getan hat.
Ja.
Also zum Beispiel, wenn ich jetzt meine B-Tuba spiele, muss ich, wenn ich Griffe auf 2-4 greife, muss ich elendig viel triggern. Und wenn man eine nagelneue spielt, eine Miraphon oder eine B&S oder irgendwas, man muss es eigentlich so gut wie nicht mehr triggern und die Töne stimmen trotzdem. Ja, wie kommt das?
Tja, also da kommt natürlich die moderne Messtechnik und moderne Entwicklungsmethoden kommen da zum Tragen. Früher war das immer so ein bisschen Try and Error. Natürlich kannte man grundsätzlich die Gesetzmäßigkeiten, wie muss ich den Verlauf des Zuschnitts verändern, um bestimmte Sachen zu erreichen. Aber es war sehr mühsam. Man hat also viele Sachen verworfen und in den Mülleimer geschmissen. Man hat heute Computermesstechniken, Methoden, mit denen man das schon eher vorberechnen kann, obschon es natürlich immer wieder des Bauens und des Ausprobierens bedarf. Letzten Endes die Innovation der Firmen. Also da kann ich wirklich auch die Firma Melton und B&S hervorheben, die in den letzten, so wie ich das mitgekriegt habe, so 20, 30 Jahren gerade für die Tuba unheimlich viel getan haben. Also die haben eine wahnsinnige Entwicklung da reingelegt und haben somit natürlich auch den Tuba-Markt immer mit Recht dominiert und haben Wettbewerber dazu gebracht, dann natürlich auch Sachen zu entwickeln. Ja. Und ich denke schon, dass es also gerade diesen beiden Marken auch mit zu verdanken ist, dass da in der Tuba so eine Innovation stattgefunden hat. Ja.
Okay. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie mein erster Interviewpartner auf
Tuba-Lehren.de
waren.
Das hat mich sehr gefreut.
Ja, das war es, das Interview mit Frank Schröder von FMB. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und damit sind wir jetzt auch am Ende des zweiten Podcasts mit dem Titel Shopping Tour angelangt. Ich hoffe, der zweite Podcast hat dir gut gefallen. Und ja, der ging heute ein bisschen länger als beim letzten Mal. Beim letzten Mal habe ich nur ungefähr 10 Minuten gepodcastet. Diesmal war es jetzt dann doch deutlich über eine halbe Stunde. Das lag aber auch an dem Interview. Und ich würde mich natürlich über Rückmeldung von dir freuen zu dem Podcast. Ob du das auch mit der Länge so gut findest oder was du dir da wünschst, ob ich in einem Podcast lieber ein Thema behandeln soll oder lieber mehrere Themen und welche Themen du überhaupt haben möchtest. Dazu kannst du mir gerne immer eine E-Mail schreiben an raimund@tubalernen.de. Und bevor wir jetzt noch zum Bass des Tages kommen, noch ein kleiner Hinweis, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Seit letzten Sonntag ist unser erster Online-Videokurs online. Und dieser Kurs heißt Tonart, die Kunst des richtigen Griffs. Und in diesem Kurs lernst du eben in allen Tonarten sicher zu spielen und zusätzlich lernst du noch den ganzen theoretischen Hintergrund, das heißt, wie der Quintenzirkel funktioniert, was es da zu beachten gibt, wofür wir überhaupt Vorzeichen brauchen. Und indem du eben da gleichzeitig Theorie und Praxis lernst, fängst du eben an, Musik besser zu verstehen und auch einfach besser vom Blatt spielen zu können. Diesen Kurs findest du unter tubalernen.de/tonart. So, und wir kommen jetzt zum Bass des Tages, und zwar, weil dieses Jahr 2020 Beethoven-Jahr ist. Beethoven ist würde dieses Jahr 250 Jahre alt werden. Habe ich mir gedacht, machen wir eine ganz klassische Melodie von Beethoven, und zwar Freude schöner Götterfunken. Ich hole schnell meine Klampfe. Und dann buzzen wir zusammen. Freude schöner Götterfunken. 1, 2, 3. Das war's zur zweiten Episode vom tubalernen.de Podcast mit dem Titel Shopping Tour. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Tuba üben und tschüss.